Zuallererst möchte ich nachholen, was ich gestern Abend vergessen habe, zu danken für die Kollekte, für die Spende. Es könnte sein, dass wir uns zum Letzten hier sehen. Es könnte auch sein, dass es mal wieder geschieht. Wenn, so Gott will, und wir leben, wenn ich wiederkomme, erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen Fotos zeige von dem, was mit der Spende getan worden ist. Und auch die Menschen, die drinnen wohnen. Nun, lieben Freunde, werden wir über Jesus sprechen. Ich möchte den heute vorstellen. Denn dieser Text, er ging seine Straße fröhlich, war nur deswegen, weil er Jesus gefunden hatte. Darum konnte er die Straße fröhlich gehen. Es gibt nur wahre Freude, wahren Frieden, wahres Glück in Jesus Christus. Weiß von vielen Filmstars. Mit 53 haben sie sich das Leben genommen. Schon als ich Kind war. Die hatten alles, was die Welt hier bieten kann. Männer, die haben mit Präsidenten gehurt und gelebt. Aber das Ende vom Lied, haben sie sich das Leben genommen. Die Welt kann uns nicht bieten, was Jesus uns bietet. Leider gibt es auch Christen mit langem Gesicht. Aber der alte Gesang, der sagt, man kennt die Christen an strahlendem Gesicht. Aber heute, kennt man sie an irgendetwas anderes. Wie Sie gehört haben, unsere Vorfahren, die kamen aus der Lüdeburger Heide, von Mutterseits ca. 1864, von Vatersseite etwas später, 1883, sind die ausgewandert nach Südafrika. Und mein Vater, der sprach etwas Plattdeutsch. Und ich glaube, die Plattdeutschen, die wissen es, wenn das Gesicht beschäden ist. So sieht denn manche christliche Gesicht aus. Darum möchte ich heute Morgen Jesus vorstellen. Dass Sie mal wissen, wer der Mann ist. Oder kennen Sie? Dann wollen wir mal das prüfen, ob Sie den kennen. Das ist nicht schwer. Das ist ganz leicht zu prüfen. Ob das Fantasie ist oder Philosophie oder Heuchelei, Betrug oder ein Echter. Wir haben gehört in diesen Tagen von John Griffith, für die, die nicht hier waren am Freitagabend. Der in 1937 eine Katastrophe erlebt hat. Der arbeitete in einem Gebäude, wo die Eisenbahnbrücke über den Fluss ging. Da musste er die Knöpfe drücken. Viele Schiffe fuhren auf diesen Strom und er musste die Brücke hochgehoben werden. Und eines Tages hat sein 8-jährigen Sohn den Vater begleitet in 1937. Der Vater arbeitete dort schon von 1929. Als die Mittagsstunde kam, sagte der Vater: Sohn, wir setzen uns draußen und essen dort unser Mittagsmahl. Sie saßen da auf dem grünen Gras, haben das genossen in der frischen Luft. Es war ein schöner Tag. Und dann kam das Signal des Zuges. Er sagt: Junge, bleibe hier. Greg war sein Name, G-R-E-G. Greg, bleib hier. Ich muss eben dorthin. Die Brücke muss herunter, dass, wenn der Zug kommt, alles in Ordnung ist. Und dann musste er über ein Brett gehen. Da unten waren die Maschinen, die Räder, die eisernen Räder, die in sich fassten. Und um diese schwere Brücke herunter und herauf zu heben. Und als er den Knopf drückt, da hörte seinen Sohn Greg schreien. Da ist der Sohn ihm nachgelaufen, wie manche Kinder das tun, ohne dass man das merkt. Und als er über dieses Brett lief, ist er gefallen. Und in diese, auf diese Kammrede. Und der Sohn, der schrie. Und die kam immer näher. Und der Vater wusste: So, jetzt wird mein Sohn zerquetscht, zermalt, Fleisch und Bein, vollkommen zerhackt. Da sagte ich: Soll ich stoppen? Kam der Gedanke: Ja, aber was vom Zug? Da ist keine Zeit mehr und er musste entscheiden. Der Sohn oder die Eisenbahn mit 400 Leuten. Und dann hat der Vater gesagt: Ich gebe lieber meinen Sohn her für die 400 Menschen. Denn bald war die Eisenbahn da. Der Sohn ging schreiend in die Ewigkeit hinein. Das hat das Herz des Vaters zerbrochen und zermalt. Und als er die Menschen ansah, sah, da saß der eine, der las eine Zeitung, der andere eine Pfeife im Mund, die anderen, die lachten an, der standen, erzählten sich Sachen. Und der Schrei, dieser Mann sagte, der John Griffith, der Schrei in seinem Herzen: Da sitzt ihr einfach und wisst nichts, was geschehen ist. Ihr seid am Leben, weil mein Sohn für euch, weil ich meinen Sohn für euch gegeben habe. Kein Dank. Sie waren sich des unbewusst. Keiner hatte einen Traum davon. Keiner wusste etwas. Keiner war davon berührt. Aber das Herz des Vaters, das schrie gen Himmel. Der himmlische Vater hat seinen eingeborenen Sohn für sie gegeben. Was bedeutet das? Was bedeutet das für sie? Sitzen sie wie die 400 Menschen in der Eisenbahn und sind sich des nicht bewusst, dass dein Vaterherz ist, das blutet. Ich sage immer, ich bin nicht wie die Jehova-Zeugen. Ich kann gut verstehen, dass es eine Hölle gibt. Und es muss eine Hölle geben, wegen der Gerechtigkeit Gottes, dass die verdammt werden, die bei solchem, was Gott für uns getan hat, so kalt sind und so hart wie ein Stein und nicht davon berührt werden. Da sollte man alles fahren lassen und bitten: Gott, schenk mir den Fleiß, schenk mir die Entschiedenheit, schenk mir den heiligen Entschluss, mit ganzem Herzen dabei zu sein, dass ich nicht schlafe in den Gottesdienst, wie ein Besessene. Lass kein Schlafteufel in mir sein. Schenk mir auch nicht die Müdigkeit, die mir den Segen berauben wird, sondern Herr, schenke, dass die ganze Fülle, die du hast, für mich bereit, dass ich die empfange, ob ich ein Teenager bin oder ein Greise. Die Jahreszeit macht nichts und die Zahl der Jahre tut nichts daran. Gar nichts. Er ging seine Straße. Volle Freude. Das finden wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 8. Apostelgeschichte 8, Vers 39. Da sie aber heraufstiegen aus dem Wasser, rückte der Geist des Herrn Philippus hinweg. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr und er zog aber seine Straße fröhlich. Ob es wohl einen geben wird hier unter uns heute, der seine Straße gehen wird heute Nachmittag nicht fröhlich. Die Möglichkeit besteht. Wenn man das liest, kann man nicht anders als einen anderen jungen Mann an ihn zu denken, der reiche Jüngling. Der ging seine Straße mit langem Gesicht, betrübt, unglücklich. Er hatte gerade den Himmel eingetauscht für die Hölle. Es wird keinem gelingen, jung oder alt, ohne Jesus. Dann müssen sie diesen Raum verlassen. Unglücklich. Vielleicht für Zeit und Ewigkeit. Und vor dem sie in die Hölle kommen, werden die höllischen Flammen sie hier schon lecken. Wenn schon Vorgeschmack der Hölle haben. Gott macht das so. Die, die zum Himmel gehen, haben schon einen Vorgeschmack des Himmels. Die zur Hölle gehen, haben schon einen Vorgeschmack der Hölle. Und diese, als er hörte, sagte, dazu bin ich nicht bereit. Den Preis kann ich nicht bezahlen. Alles zu verlassen? Nein, das kann ich nicht tun. Diesen Jesus von Nazareth zu folgen, dazu ist das, was ich habe, das Leben, das ich lebe, mir zu teuer und zu wert. Meine Freunde und mein Reichtum. Der sagt, für solche Menschen sehr schwer, in das Himmelreich zu gehen. Aber wie anders mit diesem. Ich möchte nicht diesen Text, über diesen Text reden, sondern über einen anderen. Wir sagen, warum ging er seine Straße freudig? Weil er Jesus gefunden hatte. Nun, dieser Mann war ein gewaltiger Mann von Äthiopien. Er war wohl der erste Minister der Königin und hatte die Schatzkammer unter sich, war wohl gleichzeitig auch Finanzminister. Der war in Jerusalem gewesen, um Gott anzubeten. Es ist immer wunderbar, dass Gott seine Menschen überall hat. Überall. Und oft denkt man, man ist allein und sagt, Elia, ich bin allein übrig geblieben. Der sagt, du weißt gar nicht, wovon du redest. Ich habe noch so viele, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, das wissen Sie auch, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Nun, dieser Mann, als er zurück war von Jerusalem, den Weg gen Gaza, Philippus war in Samarien, da war eine Erweckung ausgebrochen. Und Samarien nahm das Wort Gottes auf. Sie bekehrten sich. Das Feuer brannte. Und da kam ein Engel Gottes und sagt, Philippus, verlass die Erweckung. Verlass diese gewaltige Bewegung. Geh in die Wüste. Da ist ein Mann. Zu dem sende ich dich. Ist doch seltsam, wie Gott führt und leitet. Und dieser Philippus war gehorsam. Manche Menschen beten, o Herr, erfülle mich mit deinem Geist. Die werden nie erfüllt werden mit deinem Geist. Vor dem da was geschieht in ihrem Leben. Sagen, ach du Elo, du bist ein richtiger Buschmann. Du kommst aus dem Busch, wie kannst du solche sagen? Ich sage es, weil ich es weiß. Wenn meine Kenntnis auch nicht groß ist, aber das bisschen, was ich habe, hat Gott mir geschenkt. Und die Bibel sagt, er gibt seinen Geist denen, die gehorsam sind. Und Menschen beten, dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Der Teufel gibt ihnen seinen Geist. Willst du erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und bist ungehorsam? Er gibt seinen Geist denen, die ihn gehorchen. Und Philippus, ohne Widerwort, sind Männer Gottes. Die sind bereit zu folgen. Das sind brauchbare Gefäße. So wie der Josef in der Nacht, nimm deine Frau Maria und das Kind und fliehe im Traum. Er hat nicht gesagt, ich will es mal überlegen. Hätten wir vielleicht heute keinen Jesus, hätte Herodes ihn getötet. Gehorsam ist etwas Großes. Ungehorsam wie Zaubereisünde, Götzendienst. Gehorchen aufs Wort, den lebendigen Gott. Und dann ist man nicht gesetzlich, sondern dann geht man seine Straße fröhlich weiter. Und als er dort ankam in die Wüste, da sah er einen Wagen. Und der Heilige Geist sagte ihm, gesell dich zu dem Wagen, halt dich zu dem Wagen. Und er ging, nahte sich zu dem. Und diese Äthiopier, diese Gewaltige, dieser erste Minister, saß da und las den Propheten Jesaja. Wie ein Schaf wurde er geschlachtet und tat seinen Mund nicht auf. Und sagt der Heilige Geist, Philippus, dies ist der Mann. Und Philippus sagt, weißt du überhaupt, worüber du redest, liest? Sagt, wie soll ich wissen, wenn mir keiner das sagt? Der Glaube kommt ja aus der Predigt. Und die Predigt aus dem Wort Gottes. Da sagt er so. Gut. Entschuldigung, ich gucke nur da. Ich sehe, Menschen sind da geblendet von der Sonne. Können auch Augen zumachen. Glücklicherweise hören wir nicht mit den Augen, sondern mit den Ohren. Schlafen Sie nur nicht dabei ein. Und er drängte ihn, er bat ihn, komm, hier mit mir im Wagen. Und Philippus ging hin und Philippus sagte ihn von dem Herrn Jesus. Er fragte den Kämmerer aus dem Morgenland, er sagte, du, sag mir mal, der Prophet, redet er sich dieses von sich selbst oder von jemand anders? Und da war die Tür auf und Philippus konnte ihm von Jesus sagen. Dann fuhren sie weiter und dann kamen sie zu einem Teich Wasser und er sagt, du, was hindert es, dass ich getauft werde? Das war so in der ersten Christenheit, wenn sie sich taufen ließen. Das war ein Zeugnis, so ein neues beginnt. Schluss mit dem Alten. Da sagt Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann es geschehen und darf es geschehen. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, nicht zweifelst, keine halbe Sache, eine ganze Sache. Er sagt, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Dann sagt er, gut, was hindert es dann? Und als er ihn getauft hatte, als er wieder schaute, war der Philippus weg. Er war entrückt. Der Geist Gottes rückte ihn weg und sie fanden ihn in einer anderen Welt, andere Umgebung sozusagen. Und er verkündigte das Evangelium dort. Und dieser Kämmerer, dieser erste Minister, war dort allein und ging seine Straße voller Freude. Daran hat er sich nicht gekümmert, dass der Philippus plötzlich verschwunden war. Da war auch keine Lücke. Er hatte Jesus gefunden. Nun sagte ich, möchte ich etwas über den Herrn Jesus sagen. Es tut mir so leid, dass die Zeit so kurz ist. Unser Bruder Hans Kolle war hier und als er weg ist, hat er meine ganzen Bücher mitgenommen. Nun bin ich ohne etwas zurückgeblieben. Aber in solchen Zeiten können wir auch froh unsere Straße gehen. Gott macht nie einen Fehler. Das mache ich so, dass wenn ich nach Afrika zurückgehe, gehen die alle in die Schweiz und bleiben hier. Man kann nicht alles mitnehmen. Jedes Mal, wenn man kommt, dann ist es besser, wenn es hier ist und da war alles weg. Aber dann hatte ich noch diese Bibel. Aber dann ist die Zeit kurz, um vorzubereiten. Und das tue ich gern, wenn es möglich ist, dass ich mich ordentlich vorbereite. Und je mehr Zeit ich habe, desto mehr genieße ich es, weil sich immer mehr Reichtümer öffnen. Aber nun zu dem Text Kolosse 2, Kolosse 2, Epheser, Philippe, Kolosse 2, Vers 9 und 10. Vielleicht müsste ich mehrere Verse lesen. Geben Sie um, haben Sie es sehr eilig. Das erste Mal, als ich in Deutschland war, wurde ich in eine Kirche gebeten zu predigen. Und ich fragte den Pastor nun, wie lange soll ich reden? Er sagt, 20 Minuten. Ich sagte, ja, gut. Was geht denn heute Nachmittag? Was ist aufs Programm? Ja, gar nichts. Gar nichts? Warum haben Sie es denn so eilig? Deine Predigt ist doch 20 Minuten. Er sagt, ich kann das nicht verstehen. Was machen die Christen denn heute Nachmittag? Oh, sie trinken ihren Kaffee. Und was? Habe ich gleich erkannt, dass das eine schlafende Gemeinde war. Mit solchem kann nicht viel Leben sein. Aber ich danke Gott, dass nicht alle Deutschen so sind. Und dann müssen Sie Verständnis haben mit mir. Wir sind Missionare. Wir sind Missionare. Und zweitens sage ich es den weißen Predigern und Pastoren, ihr tut mir leid. Ihr tut mir sehr leid, dass ihr weiße Gemeinden habt, weil ihr müsst hier vorsichtig sein, dass ihr niemand verletzt, keinen auf den Zeh tritt, wie wir gestern sagten. Wir Missionare, wir gehen zu den Heiden und schenken diesen reinen Wein ein. Dann dies ist, was Gott dir sagt. Bist du gehorsam, bekommst das Leben, nicht fährst du in die Hölle. Und die Heiden, die nehmen es auf. Und dann dachte ich, oh, die Weißen sind nicht, Prediger sind nicht zu beneiden. Die müssen sehr, sehr vorsichtig sein. Und wie wir gestern hörten, dass einige, denn weil sie auch Lohn empfangen, dafür vorsichtig sein müssen, weil die Gemeinde, die Kirchenältesten können ja das abschneiden. Da sitzt man ohne. Muss man vorsichtig sein. Gott sei Dank, dass wir das Problem in Afrika nicht haben. Und wie unser Bruder Schröder gestern sagte, vielleicht in den nächsten Jahren wird es etwas anders sein. Einerseits, ich kann kein Urteil fällen. Ich bin ja kein Deutscher, ich kenne die Umstände nicht. Aber ich denke, es wird vielleicht gut sein, wenn keine Staatsgelder in die Kirche kommen und dass die Pastoren nur von ihren Gemeindengliedern ernährt werden. Denn wenn vielleicht manche aufgeben, Pastoren zu sein, dann wird man vielleicht auch hören, Kühe und Katzen und Hunde und Säue in die Kirche zu bringen. Weil die können ja auch nicht viel spenden. Ich sage, dass die Europäer können sich freuen, dass ich nicht in Europa bin. Ich werde meine Tasche manchmal füllen mit den Wanzen und Läusen und lass die los in der Kirche. Das sind ja auch unsere geringsten Brüder. Und dass sie ordentlich von denen gebissen werden. Und dann sagen, hütet euch, vergebet. Das sind eure geringsten Brüder. Ihr müsst ihr vergeben, wenn sie auch euch Böses tun, segnet sie. Also, da ist auch Hoffnung für Europa. Gott hat alles in Händen. Auch die Regierungen. Alles, was geschieht, steuert er. Wir können das oft nicht verstehen, aber er doch. Der Text, worüber ich reden wollte, ist diese. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollkommen in ihm. Das Wort, worüber ich reden möchte, ist, ihr seid vollkommen in ihm. Was bedeutet das? Wir sind vollkommen in ihm. Vor dem sage ich, es tut mir nun leid, sehr zu Acht, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und der Weltsatzungen und nicht nach Christo. 11. In ihm, im welchen ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände und durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, im welchen ihr auch seid auferstanden durch den Glauben und den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch. Und hat uns geschenkt alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, so wie der uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet und hat ausgezogen die Fürstentümer, die Gewaltigen und die Schau getragen, öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. Welche Reichtümer! Jedes Wort ist vollgeladen. Kann man Bücher über jedes Wort schreiben. Nun, ihr seid vollkommen in ihm. Wer in Jesus ist, ist nicht halb. Wer in Jesus ist nicht drei Viertel. Wer in Jesus ist vollkommen. Vollkommen, da fehlt nichts. Warum? Weil der Herr Jesus nicht ein arme Schnucke ist und ein Heideschnucke, ein Heideschaf, wo die Nase läuft, als ob das Schaf, die Schnucke, Erkältung hat und kein Taschentuch hat, die Nase zu wischen. Das ist Jesus nicht. Jesus ist nicht ein arme Lumpe, der in Lumpen herumläuft. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Gott ist in ihm, in seine Weisheit, in seine Kraft, in seine ganzen Gottheit. Die liegt verborgen in Jesus Christus. Und das sind solche Schätze. Gott ist nicht ein armer Gott. Können wir nicht von Träumen alle Ewigkeit, wenn wir seine Weisheit nicht ergründen können? Seine Kraft, seine Majestät, seine Hohe, die Tiefen, die Höhen, die Breite. Das geht alles über menschliche Vernunft und Weisheit. Und die ganze Fülle ist in Jesus Christus. Und wer in ihm ist, ist vollkommen. Wer in ihm ist, ist vollkommen. Sind Sie vollkommen? Ich kann doch nicht vollkommen sein. Geht doch nicht. Die ganze Fülle. Im Griechischen ist es ganz voll. Ganz voll. Möchte ich mit dem 23. Psalm verbinden. Mein, was ist das deutsche Wort? Kelch. Fließt über. Nicht nur voll, es fließt über. Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Wer in Christus ist, ist vollkommen. Möge Gott schenken, einige Nationen verstehen einige Sachen besser als andere. Wenn man einen Zulu sagt, du sollst vollkommen sein, sagt, das kann ich verstehen. Was bedeutet es, dass du vollkommen sein sollst? Er sagt, das bedeutet, dass ich ein ganzer Christ bin und nicht ein halber. Der Deutsche, wenn du sagst, du sollst vollkommen sein, und der Europäer, der sagt, sowas gibt es doch nicht. Wir können nicht vollkommen sein. Also, wir haben unsere verschiedenen Mentalitäten und Denkweisen. Nun, was bedeutet das? Wir sind vollkommen in ihm. Es bedeutet, wir sind vollkommen. Es ist keine Lücke, keine Halbheit, kein Vakuum. Alles, was wir brauchen, ist da. Der Autor, Peter Kreeft, der schreibt und erzählt eine Geschichte von einer sehr armen europäischen Familie, die jahrelang Geld gesammelt hat. Die haben so gespart, nichts gekauft, was sie nicht kaufen sollen, kein Cola, gar nichts. Könnten sie sich nicht leisten. Jeden Pfennig gespart, weil sie auswandern wollten nach Amerika. So haben sie denn jahrelang alles zusammengetan und zusammengerafft, dass sie genug Geld haben, um für sich Tickets zu kaufen, mit dem Schiff auszuwandern nach Amerika. Das hat Jahre gedauert. Schlussendlich hatten sie das Geld zusammen, haben alles verkauft, um nur dieses Ticket zu bekommen. Schließlich waren sie dann auf hohe See. Und als sie auf hohe See waren, hat der Vater die Familie zusammengerufen und hat gesagt, Kinder, Frau und Kinder, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Sie haben sich dann Kost mitgenommen für die ganze Reise, Brot und Käse, Hartbrot, fast wie Zwieback, kennt man das hier. Und dann hat der Vater, wie ein kluger Vater, Peter kann das sehr sein, Einige Familien haben es nicht so leicht. Ich freue mich immer, dass ich keine Frau bin. Meine Eltern hatten schon 3 Söhne und dann kam ich und dann haben sie gebetet, dass sie doch ein Mädchen kriegen sollten. Wie danke ich dem lieben Gott? Zeitlebens kann ich ihm nur danken, dass er nicht das Gebet meiner Eltern erhört hat. Wie wäre das, wenn ich nun eine Frau wäre? Das wäre ja gar nicht gepasst. Eine Frau, die so aussieht wie ich, das geht ja nicht. Und einige alten Männer sind ziemlich knurrig. Die Kinder sind nicht zu beneiden. Wie ein alter Mann, der hat sich eine junge Frau ausgesucht und die geheiratet und hatte dann einen Sohn. Und es gefiel diesem alten Knast nicht, die Frau und Sohn, wenn sie ihr Butterbrot, ihr Brot strichen, taten sie Butter drauf und Marmelade. Und er sagt, Kind, Frau, das habe ich nie gekonnt. Als ich jung war, entweder nur Butter oder nur Marmelade. Und nichts, nicht beides. Der war verärgert darüber. Ist interessant, wie alte Männer sein können. Ob das schon davon kommt, dass sie kindisch werden, Aderverkalkung, von Aderverkalkung leiden, aber einige sind trotzdem ganz normal. Der Arzt sagt, da fehlt nichts. Da muss wohl etwas anderes los sein in dem. Der wird nicht erneut, der wird alt. Mit Erneuerung werden wir jeden Tag neu und werden nie alt. Weil wir sind nicht älter als den heutigen Tag. Jeden Tag werden wir neu geschaffen. Aber die Menschen, die nicht erneut werden, je älter sie werden, je unmöglicher sind sie. Und es war seine eigene Schuld, dass er solch eine junge Frau genommen hat. Sie war schon angehaucht vom modernen Leben. Von dem Reichtum hat die Kriegszeiten nicht durchgemacht. Und eines Tages war er wieder verärgert. Er sagt, Kind, dass du und deine Mutter so Geld verschwenden können. Dick Butter drauf und Marmelade noch oben drauf. Zu unserer Zeit konnten wir das nicht. Da sagte, Papa, ist das doch nicht wunderbar, dass du auch nun zu unserer Zeit leben kannst, wo du das auch kannst. Sind hier ältere Männer? Können Sie da was von lernen? Schlucken Sie die Pille, ob sie bitter ist, wird kein Schaden tun. Medizin ist oft bitter und die Nadel kann man auch fühlen. Aber es ist Medizin, wird dir gut tun, wenn mir vom Himmel in dein Leben kommt und weniger von der Hölle da ist. Du wirst auch ein Segen für die Frau und für die Kinder und deine Nachkommen. Nun, in dieser alte Mann, der sagte, hat denn das eingeteilt, so viele Tage ist die Schifffahrt, so viel Brot haben wir, so viel Käse, 3-mal am Tag. Das bedeutet, jede Mahlzeit so viel. Hat das gut ausgearbeitet, nur wie ein Philosoph das kann. Mit seiner Philosophie. Dann haben sie denn morgens Käsebrot gegessen. Mittags war es wieder, versammelten sie sich in ihrer Kabine, wieder Käsebrot. Den Abend wieder. Als der dritte Tag kam, da sagte Papa, ich hasse Käse und Brot. Vor dem wir in Amerika sind, bin ich tot. Ich kann hier nicht von leben. Das ist unmöglich. Und der Vater hatte noch den letzten kleinen Groschen bei sich. Und aus Mitleid hat er den genommen und hat gesagt, Sohn, dies ist das Letzte, was ich habe. Das gebe ich dir. Andererseits kann man Eltern nicht verstehen. Die ziehen sich aus wie ihre Kinder. Ihr, die ihr noch Eltern habt, verflucht seid ihr, wenn ihr die nicht ehrt und respektiert. Eltern, man kann die nicht verstehen. In Südafrika ist eine alte Mutter, ihr Sohn ist einfach verschwunden, hat sich AIDS aufgegabelt und ist zurückgekommen als AIDS-Kranke. Es ist schlimm, wie das ist. Es ist schlimm, die AIDS-Kranken. Wenn er durch den Gang geht, dann kommt es hinten wie ein Schlauch Wasser außer dem Hahn heraus. Der ganze Gang ist beschmutzt. Wie ein Gerippe. Und die Mutter nimmt den Sohn auf. Die Eltern nehmen das Kind. Die Eltern sagen nicht, geh hin, sterb da, wo du warst. Du hast dein Leben genossen. Da kannst du verrecken. Da kannst du totgehen. Wie ein Biest, wie ein wildes Tier. Elternherz ist unbeschreiblich. Die geben ihr alles, schon als du Kind warst. Schlaflose Nächte. Alles haben sie gegeben. Die leben für die Kinder. Aber die Kinder sehen es nicht. Und wenn sie gestraft werden, sagen sie, unsere Eltern sind unbarmherzig. Und wissen nicht, dass die Bibel sagt, der Vater, der die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Der, wer seinen Sohn züchtigt, der liebt ihn. Aber später wird der Verstand kommen, dann sehen Sie die Weisheit davon und erkennen Sie die Liebe. Eltern, ein Elternherz ist unbegreiflich. Die Eltern gehen lieber ohne Essen und dass das Kind Essen hat. Schätze die. Und wenn du auch denkst, mein Vater ist nicht so meine Mutter, je älter du wirst, je mehr wirst du erkennen, was die alles für dich getan haben. Und Gott wusste, als er sagt, ihre Vater und Mutter, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst. Das wird entscheidend sein, ob du lange lebst oder nicht. Und ob es dir gut gehen wird oder nicht. Und der Vater holte seinen letzten Groschen heraus und sagt, Kind, geh hin und kaufe ein Eis für dich. Hinten zum Schiff. Und der Sohn, der kam und kam nicht zurück. Und er wunderte sich schon, was ist wohl geschehen mit unserem Sohn, der kommt nicht zurück. Nach langer Zeit, hier kam der Sohn an, mit einem Lächeln, Grinsen. Er lachte von einer Seite bis zur anderen. Kind, was ist geschehen, wo warst du so lange? Er sagt, ich habe 3 Eis bekommen. 3 habe ich gegessen. Und dazu noch einen großen, gewaltigen Steak. Er sagt, Kind, hat das Geld gereicht für all das? Er sagte, Vater, das ist alles im Ticket eingeschlossen. Das ist alles drin. Wir brauchen nicht Brot und Käse, nur Brot und Käse essen, das, was wir haben. Das ist alles mit drin. Geh hin, du kannst so viele Steaks essen, wie du willst. Ich habe ein Eis nach dem anderen gegessen. Das ist alles mit drin. In ihm sind wir vollkommen, haben wir alles. Alles, was wir brauchen. Volle Genüge. David sagt, hat den Tisch gedeckt, vor mir gestellt, weiß nicht mal, wie es auf Deutsch heißt, einen Tisch. Vollgeladen, alles ist da, so viel, dass ich nicht das alles essen kann. Von jedem kann ich so viel essen, bis ich nicht mehr kann, und dann ist da noch viel übrig. Mir wird nichts mangeln. Gar nichts. Brauche ich Weisheit? Da ist mir Weisheit, als was ich gebrauchen kann. Brauche ich Kraft? Da ist mir Kraft, als was ich gebrauchen, als was ich brauche. In ihm bin ich vollkommen. Ich habe alles. Es ist mir alles geschenkt in ihm. Darum sagt Paulus, der Jesus kannte, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Und dann gibt es die Philosophen, wovon Paulus schreibt. Du musst fasten, du musst dieses tun und jedes tun, das Brot gut verteilen, dass du genug hast bis ans Ende. Und er weiß nicht, das sind grüne Auen. Frisches Wasser kann ich gar nicht ausschöpfen. Solch ein reiches Leben, solch ein überfließendes Leben, dass in allen Lebenslagen und Situationen ich genug habe. In ihm ist die ganze Fülle. Das ist Jesus. Und wer Jesus annimmt, hat alles, was er braucht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang, kein Zweifel, wird es mal nicht ein zu kurz geben. Wird es nicht mal eine Zeit geben in meinem Leben, wo es zu viel wird für mich, dass ich es nicht ertragen kann. Und mich fürchtet schon vor dem Tod, wie wird das wohl sein? Mit der Atemnot, mit den Schmerzen. Du sagst, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang. Die ganze Fülle. Die Reichtüme, die in ihm sind. Werde ich schöpfen Gnade um Gnade. Welch ein Leben. Darum sage ich, Jesus ist nicht ein armer Heideschnucke. Jesus ist kein armer Mann. Er ist arm geworden. Die Vögel hatten Neste, die Füchse hatten Höhlen. Aber das Menschensohn hatte nicht, wo er sein Haupt legen sollte. Dass durch seine Armut wir reich werden. Und welch eine Schande ist es nicht zur Ehre Gottes, wenn sie ein armes geistliches Leben führen. In ihm sind wir vollkommen. Alles, was wir brauchen. Darum habe ich dennoch gelesen, in ihm haben wir die Beschneidung, nicht mit Händen. Die Beschneidung des sündlichen Fleisches. Sündliche Fleisch ist abgeschnitten. Die Unreinheit ist weg. In ihm haben wir Vergebung. In ihm haben wir das Heil. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Und wir quälen uns ab. Mit trockenes Brot, mit Käse. Und wissen nicht, da ist eine Küche. Da ist der beste Steak. So viel Eis, wie wir haben wollen. Es ist alles drin eingeschlossen. Dann kann man verstehen, dass der Sohn zurückkam und so grinste. Ein Lachen von einer Seite bis zur anderen. Freudig kam, er sagt, das ist alles mit eingeschlossen, das habe ich alles genossen. Welch ein Leben, welch eine Mahlzeit. Dass wenn der Christ in den Raum kommt, dann strahlt das Gesicht. Weiß man, der schüttet aus die Segnungen, die er gefunden hat. Er hat die kostbarste Perle gefunden, die es gibt. Und weil er nicht doof war, ist er zurückgegangen und hat alles verkauft, nur dass er die Perle bekommen konnte. Und durch die Perle ist er der glücklichste, der reichste, der fröhlichste Mensch der Welt und kann seine Straße gehen. Furchtlos, fürchtet sich nicht vor morgigen Tag, fürchtet sich nicht vor irgendetwas. Ein Deutscher sagte mir, Erlo, ich bin ehrlich, ich will dir sagen, den 23. Psalm kann ich nicht beten. Den kann ich nicht beten. Ich war ein Offizier in der Armee im Zweiten Weltkrieg. Weiß nicht, ob er ein SS war. Da habe ich gelitten. Da habe ich gelitten. Da habe ich tagelang auf dem Boden verwundet gelegen. Und es ist mir schwer gegangen. Zu sagen, mir wird nichts mangeln, das stimmt nicht. Das kann ich nicht sagen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Es hat mir gemangelt. Es hat mir gemangelt. Und es mangelt ihm bis zum heutigen Tag. Er kennt nicht diesen Jesus, dass er fröhlich seine Straße gehen kann. Es hat ihm gemangelt. Weil er diesen Jesus nicht kennt. Kennen Sie diesen Jesus? Mir wird nichts mangeln. Josef war in Ägypten. Gott segnete ihn. Die Frau seines Herrn war eine böse Dirne. Tagtäglich hat sie nach ihm gefreit. Tagtäglich hat sie mit ihm geredet. Wollte mit ihm herumflirten. Wollte mit ihm sündigen. Aber der Junge war immun dagegen. Er kannte seinen Herrn und seinen Gott, wo ihm nichts mangelt. Auch nicht die Kraft, eine Prostituierte zu widerstehen. Und wenn sie sozusagen in sein Bett kriecht, hat er die Kraft, um dagegen zu gehen. Er unterliegt nicht. Darum sagt die Bibel, in all diesem überwinden wir weit. Komme, was kommen mag. Gegenwärtiges, zukünftiges, Not, Leiden, Pein, Tod, was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Was kann uns scheiden von Jesus Christus, in dem wir vollkommen sind? Da brauchen wir alles. Haben wir genug für jede Lebenslage und jede Situation? Und als die Frau ihn griff mit Krallen eines Adlers, des Satans, wie ein Aal, wie Seife aus ihrer Hand, und seine Jacke blieb zurück und er lief und sagte, wie kann ich solches tun und gegen Gott sündigen? In ihm war er vollkommen. Alles, was er brauchte zum Überwinderleben, zum Siegesleben, schenkt der Herr uns. Das schenkt er uns. Welch ein Leben! Es ist unmöglich, den lebendigen und siegenden Jesus Christus zu erleben, aufzunehmen. Und das Leben wird nicht voll. Und da sind noch Lücken. Und da fehlt noch so vieles. Watchman Nee, in China, wenn er seine Reisen machte durch die Berge, dann kam er zu einer Familie. Die Frau war gläubig, der Mann nicht, war ein Alkoholiker. Und das war zum großen Leid und Last der Frau. Und dann eines Tages, als er da war, hat er diesen Mann zu Jesus geführt. Und dieser Mann hat den Herrn Jesus aufgenommen in sein Herz. Und dann ist er weiter. Aber, ob es recht war oder nicht, weiß ich nicht, hat er das schnell noch der Frau ins Ohr geflüstert. Dein Mann hat sich dem Herrn Jesus ergeben, hat ihn aufgenommen. Er dachte wohl, das will er heimlich mit dir teilen. Die Frau, die war denn so voll davon, hat die das beste Mittagessen, er sagt, aber sage nichts, du wirst von ihm hören, beste Mittagessen gekocht. Und am Mittag, als sie am Tisch saßen, wurde er ärgerlich und verdrießlich und sagt, wo ist die Flasche Alkohol? Ja, aber du. Da erinnerte sie sich, ich darf ja nicht sagen. Darf nicht sagen. Ich muss ja schweigen, aber was ist das? Er sagt, wo ist die Flasche Alkohol? Und sie wollte ihm sagen, du hast doch Jesus aufgenommen. Du bist ein Gotteskind, du bist doch jetzt bekehrt. Und dann sagt er zum Dritten und dann ist sie gelaufen und hat die Flasche geholt und sie auf den Tisch gestellt. Er schaute nicht hin, aber Winkel des Auges beobachtete ihn. Goss es in sein Weinglas. erhöhte das Glas, wollte trinken, kam nicht zum Mund wieder runter. Dann aß er und dann nahm es zum zweiten, halbwegs wieder runter. Und dann zum dritten. Und dann lachte er, sagte, ach, der Chef hier innen, der sagt nein. Er sagt, nimm dieses und gieß es aus. War das letzte Mal. Letzte Mal, keine. Watchmini hat ihm nicht gesagt, du lass den Alkohol. Er hat Jesus aufgenommen. Und in ihm sind wir vollkommen. Dieser Jesus, der schenkt uns alles, was wir brauchen. Hat nie wieder gesoffen. Alkoholproblem war gelöst. Der Chef hier inwendig, der sagt nein. Und er war glücklich. Fröhlich ging er seine Straße. Wir erleben es oft in der Erweckung. Eine alte Frau, die eine Säuferin war. Sie hat sich dem Herrn Jesus ergeben. Sie hatte nicht viel Licht, aber die Sünden, die sie hatte, hat sie bekannt. Aber es fiel ihr gar nicht ein, dass die Saufen ihren Bier, den sie machen, wie manche Tee trinken und Franzosen Wein trinken. Einige, nicht alle. Und dann ging sie nach Haus. Nach 2-3 Tagen kam sie zurück. Sie sagt, sag mal, wenn man ein Christ ist, kann man dann nicht mehr Bier trinken. Oh, warum? Wer hat dir denn das gesagt? Ja, ich bin auch nach Haus und vor dem ich nach Haus bin ich zum Nachbar und da habe ich denn gesoffen. Und mir wurde so schlecht, ich habe erbrochen, die ganze Nacht musste ich erbrechen. Ich bin erkrankt. Ich dachte, ich sterbe. Noch nie in meinem Leben ist so solches geschehen. Aber den nächsten Tag dachte ich, ach, ich versuch's mal wieder. Und sagte, kaum hatte ich etwas getrunken, da wurde mir wieder übel und krank und todeskrank. Kann es sein, dass ein Christ nicht saufen soll? Weil es harmoniert mit mir nicht mehr. Ich werde todeskrank. Ich werde sterben. Wenn ich wieder trinke, sterbe ich. Gut, wenn du das fühlst, dann ist es wohl so. Das ist wohl wegen den Jesus, den du aufgenommen hast. So leben die Menschen vorbildliche Leben. Der Philippus ist nicht dabei und sagt, nun du, weißt du, jetzt bist du Christ, jetzt musst du das nicht mehr tun. Jetzt musst du dieses nicht mehr tun. Jetzt musst du dich nicht mehr so kleiden. Oder jetzt musst du nicht mehr so reden. Jetzt musst du nicht das. Das ist nur Gesetz. Wir sind nicht umschlossen von Regeln und Gesetzen, sondern wir haben Jesus, in dem die Fülle der Gottheit ist. Alles, was zum göttlichen Leben dient, haben wir in ihm. Wir treffen Menschen, stellen uns die unmöglichsten Fragen, noch nie so etwas gehört. Und der Herr Jesus gibt uns die Antwort. Herr Jesus, was sagst du jetzt? Gibt uns die Antwort. Jetzt müssen wir Kraft haben. Der flucht uns, ist unfreundlich gegen uns, schlecht. Aber mir mangelt keine Antwort. Und wenn er mir nichts sagt, dann sagt er einfach, schweig. Und dann schweige ich. Hab die ganze Fülle. Und Gott wirkt. Welch ein Leben. In ihm sind wir vollkommen. Und du bist in ihm und dein Leben sieht so schändlich aus. Nur eine halbe Sache. Bist du wirklich in ihm? Der Herr sagt in seinem Gebot, erste Gebot, du sollst dir kein Gleichnis oder Bildnis machen von mir. Ist das recht? Gleichnis und Bildnis machen. Das kann man. Mach ein Bild von Gott. Besonders wir Europäer, die schon Generationen, hunderte Jahre von Christentum haben. Wir haben uns ein Bildnis und ein Gleichnis gemacht von Gott. Wir wissen genau, wie groß er ist, wie breit er ist, wie heilig er ist,
wissen ganz genau, wir haben ein Geld. Und wir dienen einen Götzen. Wir dienen ein Bild von ihm. Aber es ist nicht er, der Lebendige. Vielleicht ist das auch ein Götze, der abgebrochen werden muss. Als die Erweckung begann, habe ich tagelang, wochenlang und monatelang mich an den Kopf gefasst und habe gesagt, Herr, ich kenne dich nicht. Bist du so? Bist du so? Wir wissen ja ganz genau, fasten müssen wir ein ernstes Gesicht haben. Und wenn Frau oder Kinder dazwischen reden, dann werden wir wütend mit einem heiligen Zorn. Und die Mutter sagt, wenn der Mann fastet, dann Kinder, bleibt weg von ihm. Er ist unerträglich. Er fastet immer näher zu Gott und kommt näher zum Teufel. Die Philosophie, die Menschen betrügt. Wir haben das Leben in Christus. Und wie Sie, wenn Sie zum Glauben gekommen sind, durch das Sie Jesus aufgenommen haben, neuer Mensch geworden sind, durch den Glauben, so können Sie Tag zu Tag leben. Die ganze Fülle ist da. In ihm sind wir vollkommen. In ihm sind wir voll. Alles, was wir brauchen, bis zum Überfließen. In ihm haben wir das ganze Vollsein, die ganze Fülle. Wie wunderbar. Kein zu kurz an Freude, kein zu kurz an Liebe, kein zu kurz an Self-Control. Selbstbeherrschung, gar nichts. In ihm sind wir vollkommen. Und bin ich in Hamburg und wandle in der Reeperbahn. In ihm sind wir vollkommen. Aber achte darauf, was er sagt. Er sagt, fliehe die Lüste des Fleisches. Fliehe. Und im Griechischen ist es nicht nur fliehe in Gedanken, sondern sogar mit deinem Körper. Fliehen, genauso wie Josef mit Maria und das Kind Jesus geflohen sind nach Ägypten. Körperlich, mit ihren Leiben. So sollen wir fliehen. Von den Lüsten des Fleisches. Aber die Fülle haben wir auch in Gott. Und Gott sagt uns, dies ist nicht der Platz für dich. Nicht. Nun, kommt zum Ende. Die Zeit ist dahin. Nun, lieben Freunde, zum Schluss diese Frage. Lebst du das Leben, wo dir nichts mangelt? Gar nichts. Sei es in Krankheit, Gesundheit, Reichtum, Armut, auf dem Rollstuhl, auf dem Krankenlager. Ich weiß von Kranken, die todeskrank waren und ihr Gesicht leuchtete und strahlte wie die des Engels. Der Engel. In allen Seelebenslagen, in allen Situationen, haben wir die Fülle, die wir nicht erschöpfen können. Welch ein Leben und welch ein Herr, in dem wir die ganze Fülle haben. Und nicht nur Leben, überfließendes Leben. Und das fließt die Ströme hinein. Die Nachbarn trinken davon, werden dadurch gesichtet. Alle Welt. Je länger, je größer, je breiter. Welch ein Leben. Keine Sorgen, was wird aus der Zukunft? Gehen die große Trübsal entgegen? Auch die große Trübsal kann man nicht vergleichen mit dem großen Reichtum, den wir in Christus finden, weil in ihm verborgen sind alle die Reichtümer Gottes, leibhaftig. Und davon können wir schöpfen und schöpfen und schöpfen. Das christliche Leben kann man nicht beschreiben. Es ist ein Superleben. Weißer als Schnee wäschte uns rein. Wir haben nicht mal ein Wort zu beschreiben, wie rein das Herz wird, wenn es gewaschen ist im Blute des Lebens. Les Lammes, es ist weißer als Schnee. In Englisch, more than conquerors. Wir sind mehr als Siege. Wir sind mehr als Überwinde. Als ob in den menschlichen Sprachen keine Worte beschreiben können, wie das Leben eines Christen ist, weil er in Christo ist. Und ist er in Christo, hat er alles. Das hat dieser Kämmerer aus dem Mohrenland geschmeckt. Das hat er kapiert, das hat er begriffen und ging seine Straße freudenstrahlend. Fröhlich ging er seine Straße. Fröhlich, mit einem fröhlichen Report kam er nach Haus. Hat es der Königin erzählt, hat es den Ministern erzählt, sein Volk. Welch ein Herr, kennen Sie den? Wenn Sie ihn kennen, werden Sie Ihre Straße fröhlich gehen. Keine Sorgen. Keine Furcht. Alles, was ich brauche an Kraft, an Mut, an Geduld, Langmut, wird mir geschenkt. In ihm sind wir vollkommen. Wir haben alles, was wir brauchen. Und wenn hier eine ist, wie der kleine Junge, und die arme europäische Familie auf hohe See nach Amerika. Möge Gott schenken, dass die Botschaft des kleinen, grinsigen, lächelnden Jungen kommt. Alles ist eingeschlossen. Wir brauchen hier nicht wie Bettler zu leben. Gott schenkt uns alles. Ja, dann sagt man aber was von dem Gottesmann, der auf seinem Sterbebett sagte, wir sind nur Bettler. Das sind wir in uns. Aber in ihm sind wir vollkommen. Er schenkt uns alles. Und wenn wir schwach sind, dann wird seine Macht desto größer. Die wird vollkommen gemacht in Schwachheit. Er offenbart sie uns. Ach, wenn ich doch in Menschen- und in Engelzungen reden könnte, um ihnen dieses klar zu machen. Und spreche ich auch in der deutschen Sprache, ohne dass ich ein Deutscher bin. Und diese schwachen Worte. Paulus sagt, aber ich bin zu euch gekommen. Nicht mit großen Worten. Und mit schönen Worten. Auf dass ich die Kraft Christi nicht zunichte mache. Welch ein Reichtum in Christo. Kennen Sie den? Wenn Sie den kennen, sind Sie vollkommen. Und das sieht die ganze Welt. Lasst uns beten. Herr, du weißt, ob wir nun unsere Straße weiterziehen werden, fröhlich, freudig, überfließend, weil wir in dir vollkommen sind, alles, was wir brauchen, jede Lebenslage, jede Situation. Wir brauchen uns nicht mit dem Trockenbrot, mit dem Zwieback ohne Zucker drauf zu begnügen und mit dem alten Käse und dass wir meinen, wir kommen dabei um und haben Zweifel, ob wir überhaupt Amerika erreichen werden. Vielleicht werden wir schon verrecken, vielleicht werden wir totgehen. Unterwegs werden wir sterben und umkommen, vor dem wir das Ziel erreicht haben. Gott sei Dank, dass er uns Jesus Christus gesandt hat. Dass er arm wurde, dass durch seine Armut wir reich werden. Und das übende, überfließende Leben leben können. Dass die Welt gelabt werden kann, dass sie trinken kann, die Hungrigen und Dürstenden auch das Leben empfangen können. Welch ein Herr, welch ein Gott, Da können wir nicht anders als von ganzem Herzen glauben, dass du der Sohn Gottes bist, in dem die ganze Fülle der Gottheit zu finden ist. Und das ist mehr, als was wir erschöpfen können. Wir danken dir.